Mamalapap, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamalapap. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Thema Kinderschlaf. Und ich freue mich, dass ich heute sprechen kann mit Ute Calvelis. Wir sind hier gerade im Kinderschutzzentrum in Essen und Frau Calvelis berät Eltern. Die Kinder haben so im Alter zwischen 0 und 3 und kennt sich sehr mit den Sorgen von Eltern und dem Schlaf oder fehlenden Schlaf von Kindern aus. Ich freue mich erstmal, dass wir heute sprechen, Frau Calvelis. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Mit welchen häufigsten Fragen kommen denn Eltern zu Ihnen?
Ja, einer der häufigsten Fragen sind rund um das Thema Schlafen sicherlich. Wie schaffe ich es, dass mein Kind gut einschläft? Wie kann ich mein Kind gut begleiten? Mein Kind schläft nicht durch, wacht sehr häufig auf, braucht sehr viel Unterstützung, ist am nächsten Tag möglicherweise unausgeschlafen und schlecht gelaunt. Und ja, es belastet die ganze Familie, führt zu einem hohen Stresspegel. Und wie kann ich das ändern?
Ich kann mich noch erinnern, bevor ich Mutter wurde, habe ich mir da gar keine Gedanken gemacht. Man sieht Babys in Kinderwagen schlafen oder manchmal, wenn man Eltern zu Hause besucht, dann schlafen die vielleicht im Zimmer und man denkt, das ist so gar kein Problem. Mhm. Wenn man dann selber Mutter wird oder Eltern ist, merkt man, dass Schlaf des Babys und der Kinder zentral ist, einfach weil erstmal, wenn das Baby noch ganz klein ist, also muss man erstmal lernen, wie kriegt man es überhaupt zum Schlafen? Babys dann meistens am Anfang, wenn alles gut ist und sie keine Schreikinder sind, dann klappt das auch ganz gut. Aber dieser Schlaf, oder dieses Thema beschäftigt einen ja quasi wirklich 24 Stunden und raubt einem selber ja Schlaf, leider ja auch, und Energie. Wie ist das also am Anfang? Gibt es so quasi dieses ideale Bild, das Baby wird geboren, es schläft ein paar Stunden am Stück, dann trinkt es wieder, dann schläft es wieder. Gibt es sowas?
Also ich glaube schon, dass das in den Köpfen von den meisten Menschen ist und auch von jungen Familien ist. Das Baby wird geboren, alles ist gut gegangen und man hat so ein ständig lächelndes, freundliches Baby, das sich anschmiegt und alles läuft wunderbar. Das ist sicherlich eine Wunschvorstellung und ich glaube auch, dass die meisten sich keine Gedanken darüber machen, wie wird mein Alltag. Finde ich aber auch schwierig. Das ist wirklich Theorie und Praxis und ja, das sind natürlich auch diese Bilder, die wir ständig vor Augen haben mit lächelnden Vätern, Müttern und den sehr zufriedenen, satten Babys, die da sind. Die Realität sieht nun leider häufig anders aus. Und man muss auch sich darüber im Klaren sein, Babys müssen schlafen lernen. Also es ist oft eine neue Information für Eltern, die denken, ja, na gut, aber Babys schlafen doch auch ganz viel. Die gibt es sicherlich auch. Aber es gibt auch wenig Schläfer und es gibt eben auch viele, viele Babys, die ein Problem damit haben, abzuschalten und sich selber zu regulieren und die viel Unterstützung dazu brauchen. Und das verunsichert Eltern sehr. Und was auch noch dazu kommt, was ich immer wieder feststelle, auch in Gesprächen, dass Eltern untereinander manchmal nicht sehr offen und ehrlich miteinander umgehen. Das heißt, da gibt es oft so eine kleine Konkurrenz oder man misst sich darüber, wenn man erzählt, also mein Kind schläft durch, dann ist man eine gute Mutter oder ein guter Vater und das verunsichert natürlich zusätzlich.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, da waren wir, hatte ich mein zweites Kind gerade geboren, die war ungefähr so 3-4 Monate alt und wir waren zu einer Hochzeit eingeladen, zu einem Freund. Und dann habe ich mir überlegt, ach komm, die kommt in die Trage, dann können wir ein bisschen feiern und so. Hat die auch wirklich gut ausgehalten. Dann haben wir zusammen getanzt, also meine Tochter und ich in der Trage auf der Tanzfläche. Und dann habe ich eine Freundin wieder getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und sie hatte auch gerade ein Kind bekommen und sie sagte, ah Mensch, das ist so super, ich habe so ein tolles Kind. Das schläft einfach durch 8 Stunden und auch tagsüber, ich kann das super. Und dann hat sie so erzählt, es war ihr erstes Kind und ich hatte mein zweites Kind und da waren wir noch so mit, keine Ahnung, manchmal 2-3 Stunden, sie immer wach geworden, habe ich gestillt. Also bei mir war das komplett anders und ich weiß noch das Gefühl so, wow, toll, dass das klappt, hätte ich auch gerne, aber es hat mir einen Stich gegeben, weil ja. Ich dachte, bei mir klappt es halt nicht.
Genau, und dann ist sofort die nächste Schlussfolgerung, ich mache was falsch und mein Kind ist so, weil ich dieses oder jenes mache. Natürlich beeinflussen sich Dinge auch, das ist schon auch ganz klar, aber jedes Kind ist eben einfach auch anders und selbst wenn ich, sag ich mal, als erfahrenere Mutter oder Eltern schon 1 oder 2 Kinder habe, kann das beim dritten Kind wieder ganz anders sein und das gilt es auch erstmal herauszufinden, was für ein Exemplar habe ich da, was braucht dieses Kind, schaffe ich das auch, diese Situation zu schaffen? Denn für das Kind, ne, es ist natürlich auch was anderes, ob ich mich dem ersten Kind widmen kann und da diese Struktur ganz auf das Kind abstelle oder ob das Kind in eine Familie geboren wird, wo schon Strukturen vorgegeben werden, zum Beispiel durch Kita, durch Tagespflege oder ähnliches, oder ich wieder berufstätig bin oder. Das hat ja alles einen Einfluss und ja, das muss man auch berücksichtigen und das ist das Interessante, wenn Eltern hier hinkommen, zu hören, wie läuft es denn in der Familie und was ist denn da das Thema gerade. Aber diesen Stich, von dem Sie sprechen und diese Verunsicherung ist groß. Das sind einfach einmal andere Eltern, die was erzählen und wo man vergleicht, obwohl man nicht vergleichen soll. Es löst aber etwas aus. Und das andere sind oft ja, die Familie selber, ne? Die Oma, die Tante, die Nachbarin, der Onkel, der Opa, der sagt, also so geht das aber doch nicht und du musst doch auch mal oder kein Wunder, so wie du das machst, und schon ist das schlechte Gewissen angeknipst.
Da triggern Sie gerade einen zweiten Punkt, hatte ich nämlich auch. Meine Schwiegermutter hat, und ich glaube, sie sagt das immer noch, und sie, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber sie sagt, dass ihr Kind, also mein Mann, super geschlafen hat und den konnte sie hinlegen, wo sie wollte, als Baby und immer, und es war nie ein Problem. Und meine Kinder waren eher so lieber auf dem Arm oder in der Trage, ins Bett ablegen konnte ich sie sehr schlecht, beide. Und auch diese Geschichten haben mir überhaupt nicht geholfen. Ich weiß auch noch, wie sie dann manchmal versucht hat, komm, gib mir mal, ich leg sie hin. Hat natürlich dann auch nicht geklappt in dem Moment. Aber auch da wieder bekommt man dann so ein schlechtes Gefühl, dass man es nicht hinkriegt einfach so.
Ja, also so ein Gefühl von, du machst es nicht richtig, genau. Und du bist falsch. Genau. So, und du weißt eigentlich nicht, wie es geht. Und das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich. Und vielen, vielen Eltern sage ich, dass sie sich auch erstmal ganz viel Zeit nehmen müssen. Ja, also erstmal Zeit nehmen, sich umzustellen. Die Familiensituation ist neu, das braucht Zeit. Zu schauen, was habe ich für ein Exemplar da, was braucht mein Baby, wie ist es, worauf reagiert es? Und das ist auch ein bisschen Trial and Error. Also man muss ein paar Dinge ausprobieren und wird dabei auch Fehler machen. Das ist zwangsläufig so, aber das ist ja nicht schlimm. Das sind ja keine schwerwiegenden Fehler, sondern über diese Angebote und über die Reaktion des Kindes lernt man ja auch und findet für sich dann oft einen Weg. Und bei den meisten ist es ja auch so, dass es funktioniert. Die tauchen nur natürlich hier nicht auf. Ja, hier tauchen ja die Familien auf, die sagen, bei mir läuft es gerade gar nicht oder bei uns ist es gerade schwierig und wir brauchen mal den Blick von außen. So würde ich meine Rolle verstehen hier.
Ich fand Ihren Satz sehr gut und super interessant, weil den habe ich nirgendwo gelesen oder zumindest ist er mir nicht mehr bewusst in den Büchern, die ich damals gelesen habe. Kinder müssen schlafen lernen. Mhm. Wie sieht das praktisch aus?
Ja, also das Allerwichtigste ist ja erst einmal herauszufinden, was für ein individuelles Schlafbedürfnis hat mein Kind. Und das variiert von bis. Es gibt wirklich wenig Schläfer, die mit wenig oder kurzen Schläfen auch auskommen. Und es gibt Kinder, ja, die Murmeltiere, die halt mehr Schlaf brauchen. Und alles, was sich in diesem Weg bewegt, ist also alles in Ordnung. Das heißt, also wenig Schläfer kommen vielleicht mit 11 Stunden Schlaf auf 24 Stunden gerechnet. Andere brauchen 16 Stunden und von bis ist es in Ordnung. Ob es in Ordnung ist, sieht man, wie die Wachphasen sich gestalten. Also wenn die Wachphasen nur mit Quengeln, Knöttern, Schreien, Meckern viel Unterstützung nötig sind, dann kann ich davon ausgehen, das ist eigentlich ein zu wenig an Schlaf und ich sollte einen Blick darauf werfen, wie kann man das vielleicht immer wieder anbieten. Oder auch die Signale des Kindes lesen, jetzt geht's gerade nicht mehr und ich brauche eine Pause. Ich glaube, das ist auch noch mal ein Problem, dass Eltern oft sagen, ich erkenne eigentlich gar nicht, wann ist mein Kind müde und wann wäre eigentlich Zeit für eine Pause. Insbesondere die sehr wachen Kinder, die also den Eindruck vermitteln von alles interessiert mich und wenn ich die Augen zumache, verpasse ich eigentlich etwas. Die sind ganz schwer zu lesen, man braucht die eigentlich eine Pause.
Was sind denn zum Beispiel Anzeichen? Woran erkenne ich, ob ein Baby oder ein Kleinkind müde ist?
Also sehr deutlich natürlich ist klar das Gähnen, ne, das Augenreiben oder das auch an die Ohren greifen, an den Haaren ziehen. Aber ganz oft ist es auch so ein starrer Blick. Das ist etwas, was Eltern ganz oft gar nicht so deuten. Also wenn Kinder so ein bisschen in eine Ecke schauen und gar nicht so sehr den Blick wandern lassen, ist das oft ein Versuch, sich selber schon mal ein bisschen runterzufahren. Ja? Körperliche Unruhe kann es aber auch sein, ja, also dass Kinder plötzlich ganz zappelig werden und ganz, ganz unruhig und sich eigentlich erst wieder so ein bisschen beruhigen oder zur Ruhe kommen, wenn sie auf den Arm genommen werden oder so ein bisschen begrenzt werden, ist das ganz oft eine Hilfe. Ja, aber auch genau das Gegenteil, also, oder was heißt das Gegenteil, sich durchbiegen und sich durchstrecken, auch das können Beispiele sein von jetzt reicht's mir eigentlich. Und klar, das Schreien natürlich sowieso als Zeichen der Überforderung auch.
Es gibt ja diesen Spruch, nach müde kommt blöd, wenn man den Punkt quasi nicht, wenn man den überschreitet, ne, dass dann einfach alles daneben geht quasi, ne? Die Stimmung ist schlecht und macht nur Käse das Kind und einfach, dann hat man diesen Punkt überschritten.
Ja, genau. Das kann man auch so, also wenn es so in die Überdrehung geht. Also wenn der Punkt überschritten ist, wo man denkt, da habe ich eigentlich dieses Zeitfenster verpasst, wo ein Angebot wichtig gewesen wäre und den kriege ich da gerade nicht, aus irgendwelchen Gründen nicht hin, dass die Kinder dann in der Überdrehung sind und noch viel, viel schwieriger runterzuregulieren sind. Das kennen wir aber ein bisschen von uns sicherlich auch, ja, wenn wir eigentlich wissen, ich müsste ins Bett gehen, weil morgen muss ich wieder fit sein, aber ich mache noch dies und das, legt sich ins Bett und dann merkt man, irgendwie kann man nicht runterfahren. Und das gibt es bei Säuglingen tatsächlich auch schon bei kleinen Kindern.
Ich erinnere mich jetzt auch nochmal, dass bei meiner ersten Tochter, die hatte ein ganz klares Zeichen, dass sie müde war und schlafen wollte. Die hat nämlich immer an unseren Mündern rumgefummelt, also an der Lippe. Da fingen die an zu knibbeln bei uns. Und ich habe auch ein Foto noch, da sehe ich sie in der Kita. Und da wurde ein Foto in der Kita gemacht und sie saß auf dem Schoß ihrer Bezugserzieherin und fummelte an deren Mund. Und dann wusste ich schon, okay, das ist ein Foto in dem Moment, da war die müde, da wollte die so. Das war ganz klar. Es hat uns natürlich total genervt, dieses Mundfummeln, weil das brauchte sie dann auch eine Zeit lang wirklich zum Schlafen, dass sie dann ruhig wurde und ja, sich beruhigen konnte, bevor sie geschlafen hat. Sie hatte keinen Schnuller oder keinen Daumen, aber dieses Mundfummeln war halt da. Und meine andere Tochter aber gar nicht. Die konnte man hinlegen und dann habe ich mich mit ihr zusammen hingelegt und dann hat sie noch so ein bisschen erzählt als Baby und irgendwann hat sie sich auf ihre eine Seite gelegt und dann hat sie geschlafen. Also völlig unterschiedlich.
Ja.
Und dann gibt es ja noch tausend andere Sachen, zum Beispiel, wenn man ein Kind hat, was man stillt, dass es beim Trinken einschläft oder aber nun den Schnuller braucht, um sich zu beruhigen. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, um Kinder so zu beruhigen. Idealerweise wäre es ja so, man legt sie hin, sie beruhigen sich selbst und schlafen.
Ja, das ist die Wunschvorstellung.
Das ist die
Genau.
Wunschvorstellung. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn man jetzt die Anzeichen gut gedeutet hat, die Kinder zu beruhigen und zum Schlaf zu bringen?
Ich würde sagen, das hängt ein bisschen natürlich vom Alter ab. Ja? Also Sie sprachen ja gerade auch das Stillen an, das ist, oder auch die Flasche geben. Ja, das ist ja sicherlich so die erste Möglichkeit, Kinder beruhigen sich über das Saugen auch, entweder über das Trinken tatsächlich, über das Saugen an der Flasche, über das Saugen des Schnullers, über das Saugen am Daumen. Das sind ja Dinge, die sind auch schon im Mutterleib zu sehen. Es gibt da Ultraschallbilder, wo Kinder wirklich mit dem Daumen im Mund ganz deutlich zu erkennen sind. Das ist also etwas, was sie schon mitbringen. Das würde ich sagen, ist was ganz Natürliches und etwas, wo Eltern auch gut und intuitiv auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Ich finde es nur wichtig, so zu schauen, wo kann man ein bisschen mehr auch die Autonomie des Kindes fördern. Also, Sie sprachen das an mit dem am Mund knebeln. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Ideen, wie erfinderisch Kinder sind, aber auch wie erfinderisch Eltern sind, sich
Was
zu
zum Beispiel?
lassen. Ja, also da sind die Ohren, es sind die Haare. Es ist auch soweit, dass Kinder ganz feste immer das Dekolleté kneifen oder tatsächlich in die Brust kneifen. Mir hat eine Mutter ganz entsetzt ihre vielen blauen Flecken gezeigt, die sie inzwischen hatte und auch ihr Unwohlsein dabei oder beinahe schon ihre Sorge, überhaupt ihr Kind auf den Arm zu nehmen, weil sie genau wusste, das kommt ja gleich. Da ist auch immer so die Frage für mich, das ist eine Einschlafhilfe, die man den Kindern gegeben hat, die Kinder gerne nehmen. Menschen an sich, sowohl kleine als auch große, verzichten ja ungern auf Gewohnheiten, die hilfreich sind. Aber an der Stelle möchte ich schon ganz klar sagen, wie weit wollen sie gehen? Also wo ist auch die Grenze? Und die Grenze ist an der Stelle ja auch überschritten. Und warum kann man da nicht nochmal schauen, wo sind die Kompetenzen des Kindes? Ich glaube, dass Eltern an vielen Stellen ihre Kinder da unterschätzen, was die Kompetenzen angeht, beziehungsweise sie trauen den Dinge gar nicht so zu und meinen, das schaffen die noch nicht. Während die in anderen Bereichen durchaus viele Sachen schaffen, schaffen sie es dann nicht, meinen die Eltern. Und da würde ich schon auch dazu einladen, auch mehr Mut zu haben und auch Dinge auszuprobieren. Und statt, ich sag mal, das Ohr anzubieten, kann es auch ein Übergangsobjekt sein. Das heißt, man kann es auch ein Kuscheltier sein. Es kann von mir aus auch das T-Shirt sein oder ein Tuch mit Knoten, wo die Kinder so ein bisschen rumfummeln und ja, auch so ein bisschen diese Haptik so ein bisschen ausleben können. Da gibt es schon Alternativen. Wichtig finde ich aber, dass bei den Eltern auch in der Einstellung klar ist, wenn ich da etwas verändere, und es geht ganz häufig um Veränderung, es ist in Ordnung. Ja, weil ich glaube, es ist ja sehr oft auch genährt von dieser Unsicherheit, wenn ich dieses oder jenes mache, ist das jetzt ganz schlimm für mein Kind oder geht das Urvertrauen verloren? Das ist etwas, was immer da so drüber schwebt, oder dann wird alles noch viel schlimmer. Und wenn man merkt aber oder miteinander bespricht, was einfach möglich ist und bis wohin eine Begleitung ganz sinnvoll ist, aber wo man auch dem Kind etwas mehr Autonomie ruhig zugestehen darf, und die probieren es aus, sind die ganz oft sehr erstaunt, dass es dann funktioniert. Und Sie hatten gerade das Beispiel Kita auch gebracht. Es ist ja auch für ganz viele Eltern erstaunlich, oder auch bei der Tagesmutter, das, was zu Hause überhaupt nicht funktioniert, geht aber plötzlich bei der Tagesmutter und auch in der Kita. Und ich hole mein Kind dort ab und es ist nicht am Boden zerstört, sondern ist genauso happy oder fröhlich. Ja, und daran sieht man doch, wenn ein Kind es schafft, auch in anderen Umgebungen durchaus Dinge hinzubekommen, ruhig mal auszuprobieren und ja, dem Kind da auch etwas zutrauen, wäre meine Devise.
Ich erinnere mich aber auch noch, dass gerade jetzt im Thema Schlaf, wenn man da was umstellen will, braucht man selber einen guten Zeitpunkt für sich, weil man, weil das kostet Kraft, es kostet extra Energie. Ne? Wenn sowas total gut geklappt hat, wie zum Beispiel das Kind nimmt die Haare der Mutter oder nimmt das Kuscheltier oder was auch immer oder den Schnuller zum Beispiel und man möchte den abgewöhnen, wenn man das angehen will, muss man für sich einen guten Zeitpunkt finden, weil das kostet extra Kraft, es kostet extra Zeit und dann muss man die Geduld mitbringen, sonst klappt das nämlich nicht.
Absolut, da sprechen Sie das ganz, ganz Wichtiges an. Und ich rate auch immer dazu, mit einer Veränderung erstens nicht dann anzufangen, wenn gerade sowieso ein großer neuer Schritt zu bewältigen ist. Also ich sag mal, jetzt kommt das Kind in die Kita oder es steht gerade ein Umzug an oder. Ne? Es hat also eine große Verunsicherung gegeben. Das ist kein guter Zeitpunkt. Krankheit ist sicherlich auch kein guter Zeitpunkt. Dann brauchen wir mehr Unterstützung, wir auch, die Kinder natürlich auch. Und ja, natürlich, das Allerwichtigste ist aber, glaube ich, ich muss für mich in meinem Kopf klar haben, wie meine Haltung zu dem Ganzen ist. Sobald ich denke, ja, ich mache das jetzt, weil es mich ja nervt, aber irgendwie, ich weiß ja auch nicht, denke ich, ist der Zeitpunkt nicht der richtige oder es ist nicht der richtige Weg. Also dann sage ich, lassen Sie es besser, weil Sie dann die Kinder eigentlich nur mehr verunsichern. Sie fördern eine Veränderung, hinter der Sie selber nicht stehen, das kann nicht gut gehen. Ja? Also wirklich selbst davon überzeugt sein, ist für mich der erste Schritt. Dann nochmal gut zu überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt, und da muss man wirklich manchmal mit dem Kalender dran gehen. Also wann ist der Partner, der Mann da, wer kann wie was übernehmen, wer übernimmt es überhaupt, ist es sinnvoll, dass ich es mache, ist es sinnvoll, dass der andere es macht. Haben wir vielleicht gerade Urlaub und es ist gar nicht so schlimm, wenn der nächste Tag ein bisschen müder ist, oder muss ich morgen fit sein? Ja? Also das sind lauter so Fragen, die man sich stellen sollte, und bevor man anfängt mit dem Ganzen.
Da erinnere ich mich auch dran, dass mein Mann mir immer geholfen hat beim Abstellen. Also wenn für mich der Zeitpunkt jeweils da war, bei mir war das meistens so, und bei meinen Kindern das immer noch so ein letztes morgendliches Stillen zum Beispiel war zwischen 4 und 5, wo ich keine Lust hatte, dann aufzustehen oder zum Beispiel schon ein anderes Essen anzubieten. Das hat sich dann so nochmal so ein bisschen paar Wochen länger eingeschlichen, als ich das eigentlich wollte. Und wenn ich das, um das zu ändern, da brauchte ich meinen Mann tatsächlich. Mhm. Und das hat total gut geklappt, weil jetzt beim Stillen ist es ja auch so, dass die Kinder die Milch riechen und auch wissen, die ist da, also warum soll ich die nicht kriegen? Und da haben wir uns dann einfach verabredet, dass wir gesagt haben, morgens, dann in dieser Zeit müssen wir jetzt anfangen, möchte ich gerne anfangen, dass es auch nicht mehr nötig ist. Und hat mein Mann mir zum Beispiel sehr gut geholfen. Also der konnte das und es war auch in Ordnung, und so hat es auch da geklappt. Also das weiß ich auch, das war aber auch für mich in Ordnung. Ich weiß, dass ich ein paar Wochen vorher schon mal darüber nachgedacht hatte, dieses letzte Stillen zu canceln sozusagen. Mhm. Aber dann war das auch irgendwie nur im Kopf und noch nicht im Herzen. Ich fand das dann auch manchmal noch schön, dieses morgendliche Kuscheln, bevor der Tag losgeht. Das ist ja nochmal eine schöne, intensive Zeit. Aber irgendwann war dann der Punkt für mich da, was Sie gerade angesprochen haben mit, man muss die Haltung haben. Und die darf man nicht nur vor Kindern, generell glaube ich, kann man das nicht nur vorgeben, dass man die Haltung hat. Die muss man wirklich haben.
Die spüren das.
Absolut. Und man selber bricht sonst auch ein.
Ja.
Und wenn man es dann für sich quasi so klar hat, jetzt ist für mich in Ordnung, dann klappt das.
Genau. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und ich habe ja vorhin schon mal das Thema Zeit angesprochen. Man braucht dafür Zeit, aber auch für sich selber. Und das ist schon wichtig, dass man immer wieder darüber spricht, dass man auch über die Zweifel spricht. Was hindert mich daran? Was habe ich im Kopf? habe ich vielleicht auch selber nochmal erlebt, was will ich auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass Eltern sich in diesen Zeiten unglaublich viele Gedanken machen, alles perfekt machen wollen und ja, dann manchmal an Grenzen kommen und daran auch so ein bisschen scheitern. Also überhaupt, dass sich Grenzen auftun, weil sie damit nicht gerechnet haben. Oder eben auch merken, Theorie und Praxis klaffen hier sehr, sehr, sehr. Und welchen Weg finde ich? Und das braucht Zeit, sich darüber auseinanderzusetzen. Und deshalb finde ich es auch schwierig, ja, in Büchern zu wälzen oder ja, mit dem einen oder anderen zu reden, kann man machen. Aber erstens, wie ich vorhin gesagt habe, ist es ganz wichtig, dass man ehrlich miteinander ist. Und in den Büchern findet man für seine individuelle Situation halt nicht den Weg, sondern das kann eigentlich nur so in dieser Auseinandersetzung gehen. Und das finde ich enorm wichtig. Und das fällt so ein bisschen weg.
Auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch Bücher von A bis Z. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel ein paar Bücher gelesen habe, die fand ich gut. Das ist von einem Dr. Sears, das ist ein amerikanischer Kinderarzt, der dieses Wort Attachment Parenting ins Leben gerufen hat. Also einfach seine Philosophie ist so wirklich Nähe geben, wenn das Kind es braucht, auch eher so in der Richtung, das Kind sollte im Elternbett schlafen oder im Familienbett. Das ist so eher diese Philosophie. Dann gibt es die andere Ecke zum Beispiel, jedes Kind kann schlafen lernen, wo das Schreien lassen proklamiert wird als gute Möglichkeit. Und ich weiß, ich habe dieses Buch nie gelesen, mir gefiel aber diese Philosophie dahinter nicht, weil ich es falsch empfand, ein Kind übermäßig schreien zu lassen, obwohl ich auch viele Kommentare in den Bücherbewertungen gelesen habe, wo Eltern sagen, ja, fand ich am Anfang auch doof, aber nach 3 Tagen schläft es 10 Stunden durch und ich habe meine Ruhe. Das ist ja dann auch so total, denkt man, wow, das wäre ja mega toll, wenn das klappen könnte. Trotzdem, was denken Sie über das Schreien lassen?
Oh, also da gibt es sicherlich nicht die Antwort, die man jetzt hier mal ganz schnell geben kann, weil ich finde, dass es einen großen Unterschied gibt, zu schauen, was heißt das, dieses Schreien lassen. Ich habe genau die Eltern hier sitzen, die noch unterschiedliche Bücher im Angebot haben oder auch gelesen haben, sich nirgendwo so richtig wiederfinden und sich darüber auseinandersetzen wollen. Und dieses Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen, ist eins der Klassiker, sage ich jetzt mal. Und sofort, so, mein Kind möchte ich aber nicht schreien lassen. Also erstmal muss man ja sagen, Schreien ist Sprache. Punkt. Und ein Kind, was Worte noch nicht zur Verfügung hat, nutzt das Schreien, um sich auszudrücken. Schreien kann für alles Mögliche stehen. Und ich bin als Mutter, als Vater dafür da, zu verstehen, welches Bedürfnis steht hinter dem Schreien. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Also klar, wenn ein Kind Schmerzen hat, sorge ich dafür, dass die Schmerzen aufhören. Wenn ein Kind Hunger hat, habe ich natürlich was zu essen anzubieten oder zu trinken anzubieten. Aber ich muss als Eltern auch nicht um jeden Preis das Schreien verhindern, weil sonst würde ich auch ein bisschen dem Kind, ich sag mal, den Mund verbieten. Es darf sich ausdrücken. Und wenn ich wütend bin und laut werde, dann schreie ich ja auch als Säugling. Ja? Oder wenn ich traurig bin, dann schreie ich auch. Ich würde natürlich nicht sagen, ja gut, lassen Sie Ihr Kind schreien, gehen Sie raus und irgendwann hört es wieder auf. Aber dass ich so als Eltern immer dafür sorgen muss, dass mein Kind still ist und ruhig ist und sich nie über Schreien äußert, ist auch unrealistisch. Also das muss auch nicht sein. Aber es macht einem erstmal Sorge, ja, und es alarmiert und Schreien fordert einen auf zu handeln und das finde ich auch wichtig. Die Frage ist nur, wie und in welcher Form.
Ich erinnere mich, dass ich bei meinem ersten Kind, als es ganz, ganz ein paar Tage alt war, habe ich mir immer für mich so die die Zahl eine Minute genommen. Also ich habe immer, es hat dann angefangen, man muss ja auch erstmal die unterschiedlichen Babylaute lernen und das ist ja auch, das verändert sich ja auch immer noch. Ne? Aber ich weiß noch, als es so die ersten Tage neu halt war, zu Hause war, habe ich immer so gedacht, okay, ich warte mal eine Minute, bis 60 kann ich zählen, das kann ich auch so gefühlsmäßig gut aushalten. Darunter gucke ich mal, was passiert. Und tatsächlich war es oft so, dass es sich selbst, also es ist irgendwie eine kleine Meckerei gab oder was auch immer es war in dem Moment und dann aufgehört hat. Ja. Was ich mit Schreien meinte, ist also wirklich so Geschichten wie, wenn das Kind eben nachts schlafen soll, dass man es eine halbe Stunde heulen im Zimmer lässt und man kommt da nicht rein. Das meinte ich damit. Ja, das empfinde ich einfach als zu extrem. Wobei es, wie gesagt, ich hatte ja Bewertungen gelesen, haben Eltern gesagt, ich habe das 3 Tage durchgezogen, war schlimm innerlich, aber jetzt ist gut.
Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber da kommen wir wieder auf die Haltung zu sprechen. Die Frage ist ja, also erstens, wie ist das Kind drauf? Was trauen Sie diesem Kind zu? In welcher Verfassung ist das Kind? Was hat das Kind bis dahin gelernt? Das finde ich auch extrem wichtig. Also ich kann nicht sagen, ich habe mein Kind immer an mir getragen. Ich habe es in der Trage gehabt. Es war immer mit dem Kinderbett und dann habe ich es da ganz viel begleitet. Und dann beschließe ich, aus welchen Gründen auch immer, die fürs Kind nicht einsichtig sind. Was weiß ich, nächste Woche muss ich mit meinem Job wieder anfangen. Da schaffe ich das ja nicht. So, jetzt muss mein Kind aber alleine lernen und dann ziehe ich so ein Programm durch. Das finde ich daneben. Also das finde ich eine absolute Überforderung des Kindes. Aber die Frage ist, was hat das Kind bis dahin gelernt? Wie kann ich schrittweise diese Entwicklung fördern? Und wie kann ich es auch mit einem guten Gefühl machen? Und in welcher Form beruhige ich auch? Je kleiner ein Kind ist, umso schneller muss man reagieren. Da geht es um die sofortige Bedürfnisbefriedigung. Je älter ein Kind ist, da muss man nicht sofort hinstochen und das Kind rausreißen und sagen, es geht jetzt nur auf dem Arm, sondern da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, das abzustufen. Und das finde ich wichtig.
Wie würden Sie raten, die Kinder grundsätzlich ins Bett zu bringen? Soll man daneben liegen? Soll man daneben stehen? Soll man eine Hand halten? Sind das verschiedene Schritte, die man ausprobiert? Weil wenn wir nochmal von dieser Idealvorstellung sprechen, Kind ist müde, ich erkenne die Zeichen, ich lege es in sein Bettchen, es schläft von selbst.
Das ist die Frage jetzt, von welchem Alter des Kindes sprechen wir auch nochmal, aber generell finde ich einen wichtigen Aspekt zu sagen, wie viel Autonomie und Selbstregulierung kann ich dem Kind zutrauen. Also durchaus auszuprobieren, wenn das Kind sich ablegen lässt, reicht es zum Beispiel, die Hand aufzulegen oder nur den Kopf zu streicheln, oder für manche Kinder ist auch das tatsächlich schon zu viel. Also das muss man so ein Stück weit auch ausprobieren. Und Sie würden mir ja sagen, wie ist Ihr Kind so? Was hat es bisher gelernt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Und da würde ich auch immer auf die Expertise der Eltern vertrauen, weil die sind für mich die Experten Ihres Kindes, zu sagen, ja, also so weiß ich, passt es bei meiner Luisa ganz gut oder bei meinem Max so oder bei Ahmed ist das immer so und so, und das herauszufinden. Ja? Also es kann sein, wirklich so was Abgestuftes, nicht die volle Packung zu geben und zu sagen, mit ganz viel Unterstützung und mit Wiegen und Schnuller und noch was singen und dann vielleicht noch tanzen und noch das und das. Da machen Eltern unglaublich viel. Also es ist ein hoher Anstrengungsgrad, würde ich mal sagen, sondern zu sagen, weniger. Weniger ist mehr wirklich als Faustformel. Und ruhiger zu sein, weniger an Bewegung. Also alles, was das Kind sich selber holen kann, ohne auf das Außen angewiesen zu sein, zu unterstützen.
Und wie lange probiere ich etwas aus, bis ich sage, das klappt nicht? Wie viele Minuten oder wie lange gebe ich dem Kind zum Beispiel, wenn ich sage, ich merke, es lässt sich gut ablegen zum Beispiel, ich lege meine Hand vielleicht noch auf den Bauch so und am Anfang klappt es, aber dann wird es unruhig. Was würden Sie da sagen oder kann man das überhaupt, da kann man da was zu raten?
Finde ich ganz schwierig. Also es ist nach wie vor für mich wirklich individuell zu gucken, und unruhig an sich finde ich auch nichts, wo man sagt, oh, unruhig, also muss ich wieder ganz viel machen, sondern da würde ich immer erst nochmal abwarten. Das brauchen manche Kinder. Und manche müssen auch wirklich so ein bisschen Dampf ablassen. Also sie müssen sich über diese Unruhe und manchmal auch ein bisschen übers Schreien diese Anspannung loswerden. Also wir haben ja diese unterschiedlichen Spannungszustände. Wenn ich fit und aktiv bin, sind meine Muskeln fest. Ich habe eine hohe Körperspannung. Wenn ich schlafe, brauche ich genau das Gegenteil. Ne? Ich bin weich, ich bin locker, ich atme ruhig. Und diesen Spannungszustand hinzubekommen, das ist ja die Herausforderung.
Wann würden Sie sagen oder wie würden Sie sagen, ist der Ort des Schlafens auch entscheidend? Im Bett der Eltern, neben dem Bett der Eltern, im eigenen Zimmer. Was sind da die Fragen der Eltern und wie ist das Thema? Was raten Sie dazu?
Also da haben Eltern oft schon eine Vorstellung, wie sie es gerne hätten. Deshalb ist das für mich eigentlich entscheidend. Und auch da gibt es nicht die ideale Umgebung. Also es wird ja oft geraten, das Kind im ersten Lebensjahr im Schlafzimmer der Eltern zu lassen. Manche sagen, das funktioniert überhaupt nicht gut, weil wir gemerkt haben, wir machen unser Kind wach. Wenn wir ins Bett kommen, dann entsteht eine große Unruhe, das Bett quietscht, keine Ahnung. Die Atemgeräusche sind so laut, dass das Kind sehr hellhörig ist und dadurch wach wird, die ihr Kind dann auslagern und merken, super, jetzt klappt es. Und darf ich das überhaupt? Also an der Stelle wieder ganz unruhig sind. Genauso fragen sie sich, darf ich das überhaupt, dass mein Kind noch mit dem Elternbett schläft? Weil da hört man ja auch, ist nicht gut. Dies und das, oder ist das Beispielerbett gut, aber das funktioniert ja auch nicht, deshalb haben wir das Kinderbett ausprobiert. Also genau diese Fragen kommen und ich finde es ganz wichtig zu gucken, was passt für Sie und Ihre Familie. In der Regel einen Schlafort zu nehmen und nicht ein Kind mal hier, mal da und beim nächsten Mal wieder woanders schlafen zu lassen, halte ich schon für sinnvoll, weil das eigentlich nochmal deutlich ist, das eine ist der Ort der Aktivität, das andere ist nochmal der Ort der Ruhe. Und es gibt Kinder, die brauchen so ein bisschen dieses Abgeschottete, also eher wirklich Verdunklung, reizarme Umgebung, nicht die bunten Bilder an der Wand. Das Mobile, was am Tag natürlich durchaus Sinn machen kann, weil man sich es anguckt, ist beim Schlafen oft Gift für Kinder, also wirklich auch an die Seite zu legen. Reizarm ist also so ein bisschen das Stichwort, mit einer Ruhe, und sicherlich auch immer hilfreich sind Rituale, weil das so einen Wiedererkennungseffekt hat für Kinder und die da oft einstimmen können. Nicht nach dem ersten Mal, nicht nach dem 20. Mal, auch manchmal noch nicht nach dem 200. Mal, aber ja, das ist schon etwas, woran Kinder sich orientieren können und auch Eltern.
Welche Rituale gibt es da oder was haben Sie schon von welchen Ritualen gehört? Ich kann von mir sagen, dass wir jetzt, wo die Kinder, also nicht als es Säuglinge waren, aber als sie dann, weiß ich nicht, mit 1, 2 Jahren oder so, in dem Zeitraum, in dem sie 1 und 2 waren, halt angefangen haben, klassisch quasi was vorzulesen. Ja, so, das wissen die einfach. Und die Kleine fordert das immer noch, les mir was vor. Und das ist die schöne Kuschelzeit und auch die Vorlesezeit. Und das ist das einfach, abends lesen wir ein Buch. Gibt es ja aber wahrscheinlich auch noch viele andere Möglichkeiten. Was gibt es als Ritual?
Also was immer toll ist, ist natürlich auch singen, also die Stimme, ein gemeinsames Lied zu haben. Manche machen auch wirklich so das Ritual, dass sie sich vom Tag verabschieden, indem sie das Kind mit auf den Arm nehmen, die Rollos runter machen und nochmal draußen Tschüss sagen oder eine bestimmte Lampe anmachen, die dann nur zum Schlafen an ist. Das können alles Möglichkeiten sein. Ja, also singen, vorlesen ist immer schön. Für manche ist Massage schön, um nochmal den Tag zu beenden. Für den anderen ist es eher anregend. Also das ist auch wirklich etwas, was man ausprobieren sollte. Aber eine schöne gemeinsame Zeit in einer, vor allen Dingen in einer ruhigen Atmosphäre und ohne Hektik und bitte ohne Technik nach Möglichkeit. Also, ne?
Stimmt, da ich höre auch von einigen befreundeten Eltern, dass sie nochmal auf dem Handy dann irgendwie eine Kinderserie gucken und dass sie sich darauf dann so freuen. Ist meine persönliche Meinung, ich denke, finde ich nicht gut, obwohl natürlich, wie viele Erwachsene haben im Schlafzimmer ihren Fernseher und ist auch das, es bleibt das Ritual quasi für den Erwachsenen, genau. Wo man auch fragen kann, ist das eine gute Idee? Ja. Aber wie denken Sie darüber?
Ja, also ich würde es eh nicht sehen wie Sie. Ich finde es schwierig, aber es ist auch oft die Realität in Familien. Und ich mache ja auch Hausbesuche, und wenn ich zu Hausbesuchen komme und ich sag mal, wir gehen ins Wohnzimmer und da läuft der ziemlich große Fernseher und ein Kind auf dem Wickeltisch liegt da in der Nähe oder auf dem Boden, auf der Krabbeldecke, und wir kommen ins Gespräch, dann muss ich ganz oft sagen, können wir mal den Fernseher ausmachen. Das heißt, das, was mich stört in einer Atmosphäre, wo ich in Ruhe reden möchte oder ja, wir uns über Themen unterhalten oder ich das Kind beobachten kann, das fällt denjenigen gar nicht mehr auf, weil das ein Teil des Alltags ist, ja. Und dann müssen wir darüber ein bisschen sprechen, dass das ein Teil des Alltags des Erwachsenen sein kann. Aber ob die sich vorstellen können, dass der Fernseher zum Beispiel tagsüber oder insbesondere zu Schlafenzeiten, wenn es darum geht, auch ausgemacht wird. Und das müssen wir ernsthaft besprechen, ob Eltern sich das vorstellen können. Und manchmal sind Eltern ein bisschen panisch, wenn ich darüber spreche, weil sie sich nämlich nicht vorstellen können. Und dann kann man vielleicht mal über die Möglichkeit Radio nachdenken. Dann hat man zumindest dieses Flimmern nicht. Aber das ist eine Realität, das muss man wirklich so sehen, und ich finde es auch schwierig, und es ist ja eine Tatsache, also ein Baby, was auf die Welt kommt, für das ist alles neu, wir merken viele Dinge gar nicht mehr, wir haben die so automatisiert, für uns ist das Großwerden mit Technik so etwas Normales, und das ist für so einen kleinen Menschen überhaupt nicht so, und das noch einmal deutlich zu machen, dass die Aufnahmefähigkeit und die Regulationsfähigkeit von Kindern eine ganz, ganz andere ist als unsere. Und wenn es die Frage ist, wie kann ich es besser machen, wäre das meine Antwort. Das wäre ein Versuch, einen Einfluss zu nehmen, relativ unproblematisch, indem man einen Knopf drückt.
Ein schönes Schlusswort. Dann drücken wir den Knopf jetzt auch gleich. Vielen, vielen Dank, Frau Kavelis, für die vielen guten Antworten. Danke, dass Sie mit mir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, dass Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar vielleicht sich wiedergefunden haben und ein paar Anstöße, Anregungen mitgenommen haben, es zu probieren. Aber es braucht immer, jede Umstellung braucht Zeit, und man muss eben wirklich einen guten Zeitpunkt finden, in dem man extra Kraft hat, um da quasi eine Veränderung zu bringen. Aber dann wird es richtig gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Folgt mir gerne auf Instagram bei mamalapap.podcast. Dort gibt es auch immer Infos, was das nächste Thema ist, und extra Informationen noch zum Thema dazu. Habt einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, ihr Eltern seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.